Wir hören nun den achten Vortrag über die drei Johannesbriefe, heute zum Thema des zweiten Johannesbriefs. Unter der Überschrift: Bleibe in der Lehre Christi. Bleibe in der Lehre Christi. Ich lese diesen Brief des Apostels Johannes mit uns. Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Ich bin sehr erfreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch hier klare Orientierung bekommen in Liebe und Wahrheit. Leite uns durch deinen Heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen und danach zu wandeln. Amen. Woher weiß man, dass dieser Brief vom Apostel Johannes stammt? Es steht ja kein Absender dabei, genauso wie beim ersten Johannesbrief und beim dritten Johannesbrief auch nicht. Auch das Evangelium wurde anonym veröffentlicht. In der Offenbarung Jesu Christi an seinen Knecht Johannes allerdings findet sich die Namensangabe der Knecht Johannes. Nun, zunächst sieht man, dass in all diesen genannten Büchern sich der gleiche Stil findet. Es ist eindeutig der Stil zu schreiben, die Gott durch seine Weisheit dem Apostel Johannes geschenkt hat. Und im Evangelium, in dieser Demut des Johannes, nennt er sich der Jünger, den Jesus lieb hatte, ohne dabei seinen Namen anzugeben. Im ersten Brief lässt er die ganze Vorrede mit Absender, Adressat, Gruß weg und beginnt sofort mit dem Zentralen, dass er von dem berichtet, was wir gesehen, gehört, betastet haben sogar. Wir haben es bereits ausführlich betrachtet, diesen ersten Johannesbrief. Und auch das zeigt, das ist der Augenzeuge, der Apostel Johannes. Und im zweiten und dritten Johannesbrief bezeichnet er sich beides Mal als der Älteste. Nicht als ein Ältester unter vielen, sondern als der Älteste, der Presbyter. Also der Älteste einer Gemeinde oder überhaupt der Christenheit damals. Warum nennt er sich hier nicht der Apostel? Man kann es nur vermuten. Wahrscheinlich war Johannes zu dieser Zeit der letzte Überlebende der Apostel. Die anderen sind, soweit man weiß, wohl alle eines Märtyrertodes gestorben als Blutzeugen Jesu Christi. Johannes, so sagt es eine zuverlässige historische Tradition, soll um die Jahrhundertwende in hohem Alter gestorben sein, nachdem er wohl von Patmos nochmal nach Ephesus zurückgekommen ist. Und dieser Brief, sowie auch der erste und dritte Johannesbrief, sie sind wohl geschrieben in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, als Johannes, der zur Zeit, als der Herr Jesus auf der Erde irdisch gewandelt ist, noch sehr jung war, aber dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eben alt war. Und deshalb spricht er immer wieder seine Kindlein an, in zarter Liebe und Wahrheit. Und hier bezeichnet er sich als der Älteste. Nun, das hat eine mehrfache Bedeutung. Es ist eben der Älteste überhaupt, der Älteste an Autorität, der in dieser Zeit noch lebt und der seine Gemeinden und hier auch Einzelpersonen dazu aufruft, treu in der Lehre Christi zu bleiben, sich nicht umwerfen zu lassen von Verführung, die überall umhergeht, schon in urchristlicher Zeit und auch in allen Zeiten und besonders auch in der Endzeit, in der wir heute leben. Hopresbyteros, der Älteste, so beginnt dieser Brief. Nun, das ist also eine Bezeichnung, die der Johannes sich selber hier zulegt und die er sicherlich zu Recht auch in der Urchristenheit besessen hat. Er wurde wohl angeredet als der Älteste. Ich möchte aber trotzdem ein Wort sagen, überhaupt zur Frage des Ältestendienstes. Es gibt ja hauptsächlich drei Modelle in der Kirchengeschichte, wie Gemeinden, wie Kirchen strukturiert wurden. Das monarchische Prinzip, wo ein Haupt oben an der Spitze steht und alles dann hierarchisch in stufenweiser Machtverteilung sich ihm unterordnet, bis zu den einfachen Laien, die ganz unten stehen. Dieses monarchische Führungsprinzip ist in klassischer Form ausgebildet in der römisch-katholischen Kirche, wo oben der Papst steht, dann kommen die Kardinäle, die Erzbischöfe, die Bischöfe und dann bis hinunter zu den Priestern und Laien, Diakonen, Laien und so weiter. Dann gibt es das sogenannte demokratische Prinzip, wo jeder in der Gemeinde gewissermaßen der gleich viel zu sagen hat, wo es keine Leitung gibt, wo jeder sich einfach so trifft, wo es keine Ältesten gibt. Das ist etwa ausgeprägt in den sogenannten Brüdergemeinden. De facto gibt es allerdings dort auch Älteste, die das Sagen haben. Aber nominell hat man hier so die Vorstellung, es sind alles gleichermaßen Brüder. Und dann gibt es noch das mittlere Prinzip, was zwischen diesem monarchischen Machtsystem steht und diesem kollegialen demokratischen Brüderprinzip, und das ist das Ältestenprinzip, das, was ich für das Biblische auch halten würde, nämlich, dass, wie auch die Briefe uns immer wieder sagen, Älteste eingesetzt werden in die Gemeinden, die dann die Verantwortung tragen. Und die Ältesten müssen gewisse Kriterien, also Kennzeichen erfüllen, die etwa beschrieben sind im 1. Timotheusbrief, sehr ausführlich nachzulesen, etwa in Kapitel 3. Da lesen wir zum Beispiel über die Eignung für Älteste. Hier ist allerdings nicht der Begriff Presbyteros, sondern Episkopos gebraucht. Luther hat das mit Bischöfe übersetzt. Es heißt Aufseher. Es ist auch ein Ältester, der aber nochmal eine besondere Aufsichtsfunktion hat. Und für die Ältesten und diese Begriffe Presbyter und Episkopos, die können auch wechselseitig austauschbar verwendet werden im Neuen Testament. Und für diesen Aufseher werden folgende Kriterien genannt. 1. Timotheus 3, Abvers 1. Das Wort ist gewiss wahr. Wenn jemand ein Leitungsamt oder einen Ältestendienst, besser übersetzt, anstrebt, begehrt er eine schöne Aufgabe. Es ist nötig, dass ein Ältester untadelig ist, der Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei und lehrfähig. Kein Trinker oder Schläger, nicht schändlich und gewinnsuchend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und seine Kinder mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam anhält. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neuling, damit er nicht eingebildet wird und dem Urteil des Teufels verfällt. Er muss aber auch einen guten Ruf bei denen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Schlinge des Teufels gerät. Dann kommen die Diakone, auch für sie gelten gewisse Kriterien und so weiter. Jedenfalls, wenn sich hier der Apostel Johannes als der Älteste bezeichnet, dann haben diese Kriterien auch auf ihn zugetroffen. Und als letztlebender Apostel ist er praktisch eine Art Autorität über die Gemeinden damals gewesen. Und doch sehen wir, dass hier bereits das Ältestenprinzip geherrscht hat, nicht das monarchische Papstprinzip. Nicht? Weder Petrus noch Johannes wurden als Päpste eingesetzt, sondern einfach als Älteste, so wie auch in den Gemeinden Älteste sein sollen. Jetzt sind wir immer noch bei den ersten zwei Wörtern dieses Briefes. Wir müssen aber weiterkommen. Und jetzt die Anrede. Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Dazu gibt es zwei Hauptdeutungen, was damit gemeint sein könnte. Steht hier kein Name. Im dritten Johannesbrief steht ein Name an Gaius gerichtet. Da ist es ganz klar an eine Person gerichtet, der eine Funktion hatte in der Gemeinde. Hier ist es gerichtet an die auserwählte Herrin. Was könnte das bedeuten? Es gibt zwei Hauptdeutungen. Erstens, dass es wirklich eine Witwe ist, eine einflussreiche Frau damals im Römischen Reich. Es gab solche Herrinnen und Herren. Und dass sie auch Kinder hatte als Witwe. Und der Apostel kannte sie und grüßt sie auch von ihrer Schwester, so am letzten Vers zu lesen, die auch eine Auserwählte im Glauben ist. Die andere Deutung ist, dass die Herrin hier als Symbol steht für Gemeinde, für Gemeinde, ja. Und dass die Kinder eben die Gläubigen in der Gemeinde sind. Beide Deutungen sind möglich. Ich persönlich tendiere zur ersteren Deutung aus dem einfachen Grund, weil auch im dritten Johannesbrief der Brief an eine Einzelperson, nämlich an Gaius, gerichtet ist. Und man sieht viele Parallelen zwischen dem zweiten und dritten Johannesbrief. So denke ich also, es ist wirklich eine konkrete Frau gewesen, eine einflussreiche Frau wohl, die eine Hausgemeinde, so wie auch die Lydia in ihrem Hause sich versammeln ließ, und dass nun tatsächlich diese Frau direkt angeredet ist, aber zugleich in ihrer Funktion dessen, dass sie ihr Haus öffnete für eine Hausgemeinde. So wie auch Lydia, nicht? Gibt es auch in der Apostelgeschichte, und die Gemeinde in deinem Hause, es wird auch, glaube ich, im Römerbrief einmal gegrüßt und an anderen Stellen. Also das urchristliche Prinzip, das waren nicht die großen Kathedralen, sondern die Hausgemeinden. So wie es auch in der Endzeit immer stärker kommt. Es gibt heute eine zunehmende Zahl von Hauskreisen, Hausversammlungen. Und auch so die Kinder. Man könnte fast sagen, die Herrin und ihre Kinder in ihrem Hause, kann man sich ja fast schon dazu denken. Ja? Die sollen gegrüßt werden. Und die Kinder sind eben die, die gläubig geworden sind. Es können hier leibliche Kinder dieser Herrin sein. Es könnte aber im geistlichen Sinn auch die Gläubigen in dieser Hausgemeinde sein, die im Glauben stehen, und es wird dadurch ausgedrückt, dass sie in der Wahrheit wandeln. Hier kommen jetzt ganz zentral wieder die Begriffe Wahrheit und Liebe. Ich möchte jetzt das nicht nochmal alles wiederholen, was ich schon in der Auslegung des ersten Johannesbriefs ausführlich dargestellt habe über Wahrheit und Liebe. Nur einige Streiflichter nochmal zur Erinnerung. Wahrheit und Liebe sind untrennbar. Wenn ich die Wahrheit in Liebe sage, dann ist sie christusgemäß. Aber es ist auch nur christusgemäß, wenn ich aus Liebe zu den Verlorenen die rettende Wahrheit des Evangeliums nicht verschweige. Und wenn ich keine Abstriche mache am Wort Gottes, so wie es uns überliefert ist. Bleibe in der Lehre Christi. Das ist auch das zentrale Thema gerade des zweiten Johannesbriefs. Und hier nun also Vers 1. Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit. Hier steht in Wahrheit wörtlich, also er hat sie wirklich lieb, von Herzen lieb, nicht irgendwie geheuchelt oder aufgesetzt. Es ist eine echte, von Herzen kommende Liebe zu dieser Familie und zu dieser Gemeinde in diesem Haus. Alle, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, dürfen und sollen wir lieben. So sagt uns auch der zweite Johannesbrief. Es kommt nun gleich noch ausführlicher. Und weiter. Die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Also auch alle Gläubigen haben auch diese Gläubigen in diesem Hause lieb. Das verbindet. Wenn man den Geist Gottes im Herzen hat, dann liebt man auch die Gläubigen. Wenn man sie nicht liebt, dann stimmt was nicht. Da muss man beten um Reinigung, um Erneuerung, dass man wirklich diese Liebe auch, ja, nicht nur als Gefühl, sondern als Wille empfinden und ausüben kann. Die Wahrheit erkannt. Wahrheit ist nicht nur eine intellektuelle Wahrnehmung von etwas, was richtig ist, sondern die Wahrheit erkennen steht auch immer zugleich für Gemeinschaft haben mit dem, der die Wahrheit ist. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und so werden wir erinnert hier bei Vers 1 und Vers 2 an das Johannesevangelium. Und zwar speziell an Kapitel 14 und 15. In Kapitel 14, da steht ja der bekannte Ausspruch unseres Heilandes, wo er sagt in Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wer Jesus angenommen hat, der hat auch die Wahrheit erkannt, die Wahrheit, die allein ins ewige Leben führt. Die Wahrheit, die allein uns retten kann. Und in Vers 2 wird dann betont, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was auch im Johannesevangelium Kapitel 15 steht. Die Wahrheit, die in uns bleibt. Ich lese einmal zur Verdeutlichung diese Verse, wo der Herr Jesus von sich selber spricht als dem Weinstock. Johannes 15 ab Vers 1, da sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Auch hier die Wahrheit wieder, ja, der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Dieses Bleiben wird immer wieder betont im Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief und jetzt auch wieder im zweiten Johannesbrief. Und es zeigt auch, es besteht die Gefahr, dass jemand herausfällt aus dieser Liebesbeziehung mit Jesus, dass es die Gefahr des Abfallens gibt vom Glauben. Und deshalb immer wieder die Ermahnung, die Einladung, die Bitte, bleibt in mir. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und weiter sagt der Herr, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und auch hier jetzt nochmal wieder erst 2. Johannes 2. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Jesus bleibt in uns, indem er den Tröster gesandt hat, den Heiligen Geist. Der hat Wohnung in uns genommen seit Pfingsten und der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu. Und nun kommt der Gruß, wie in jedem richtigen Brief, ist jetzt ein Gruß mit Segenswunsch in Vers 3. Der Apostel Johannes wünscht dieser Herrin und ihren Kindern drei Dinge: Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und zwar von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Was heißt Gnade? Gnade bedeutet, dass ich wegen meiner Sünde nicht ewig verloren gehen muss, sondern dass Gott so gnädig ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er stellvertretend am Kreuz für mich und auch für dich verblutet ist, um uns von der Sünde reinzuwaschen. Das hat er aus Gnade getan. Hätte er nicht tun müssen. Verdient hätten wir es nicht. Aber er hat dieses Gnadengeschenk uns gegeben. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz verblutet. Die zentrale Botschaft. Und in dieser Lehre, so wird uns gerade dieser Brief immer wieder sagen, sollen wir bleiben, wenn wir das Heil nicht verlieren wollen. Diese Gnade spricht dazu. Genauso die Barmherzigkeit. Ja, es war Gottes Barmherzigkeit, dass es seinen Sohn gesandt hat. Und diese Barmherzigkeit wird jetzt auch in diesem Brief zugesprochen. Auch uns heute, ist ja auch an uns heute gerichtet. Ja. Wir sind ja auch Kinder des Herrn, wenn wir im Glauben wandeln. Und Friede. Friede ist jetzt nicht einfach nur Waffenstillstand, so wie es die Welt versteht, sondern Friede, hebräisch Shalom, griechisch Eirene, das ist der umfassende Heilszustand, wie er in Vollkommenheit im himmlischen Jerusalem verwirklicht wird, wie er auch schon im tausendjährigen Reich auf dieser Erde zumindest zeitweilig verwirklicht wird, wenn der Messias regiert von Jerusalem aus, dann wird Friede sein, dann werden sie Schwerter zu Pflugscharen machen. Nicht jetzt, wo der Antichrist sich ankündigt. Der wird zwar auch entscheidend Friedensreich errichten, aber das wird nur 42 Monate dauern. Und wenn er dann seine Maske fallen lässt und Gott die Zornschalengerichte über die Erde schickt, dann wird er am Ende der Herr Jesus kommen und diesem Spuk der antichristlichen Gewaltherrschaft ein Ende machen. Aber dann wird er sein wahres messianisches Friedensreich errichten, von Jerusalem aus regieren und nach der letzten Schlacht, dem letzten Aufstand von Gog und Magog, werden der neue Himmel und die neue Erde vom Vater gesandt werden und diese Ewigkeit so richtig anfangen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und es ist auch nicht unbedeutend, es ist jedes Wort so wichtig in der Bibel. Und gerade auch hier von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Sie werden immer wieder zusammen genannt. Auch in der Johannes-Offenbarung. Der Vater auf dem Thron und das Lamm beim Vater und die sieben Geister Gottes vor dem Thron. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Lässt sich nicht trennen, die Dreieinigkeit Gottes. Auch hier, an anderen Stellen wird auch der Geist genannt, im ersten Johannesbrief etwa, aber hier nun ganz besonders betont der Vater und sein Sohn Jesus Christus. Es sind ja auch die, die leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die sind antichristlich, genauso wie die, die leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass er wirklich Mensch geworden ist. Werden wir auch gleich noch hören. Und nun lesen wir weiter ab Vers 4. Ich bin sehr erfreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Oh, wie schön ist es, wenn man gläubige Kinder hat, die in der Wahrheit leben. Wir wissen ja, der Glaube lässt sich nicht vererben. Gott hat nur Kinder, aber keine Enkel. Ja, nur Kinder. Jeder muss sich selber entscheiden für Jesus. Man kann den Glauben nicht vererben. Man kann allerdings Kinder in Liebe und Wahrheit zum Herrn hinführen. Aber dann müssen sie selber die Entscheidung treffen. Ja. So weit wie möglich nichts in den Weg legen, sondern ihnen den Weg zum Heiland ebnen. Dass sie dann in Liebe die Liebe des Herrn erwidern. Mit Liebe beantworten und Ja sagen zu ihm. Ja, er hat solche gefunden, die in der Wahrheit leben. Es können leibliche Kinder dieser Herrin sein, es kann auch symbolisch gemeint sein für Menschen in der Gemeinde, die in der Wahrheit leben. Und zwar nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben, nämlich das Gebot, dass wir uns untereinander lieben. Das sagt der nächste Vers, Vers 5. Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Das haben wir ja sehr ausführlich gehört in 1. Johannes 3 und 4 war es. Ja? In zwei Kapiteln haben wir sehr lange gelesen, es waren sehr viele Verse. Und hier wird es nochmal auf den Punkt gebracht. Dieses Gebot, das alte Gebot, was sich schon im Alten Testament findet, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch im neuen Gebot, neuen Bund ausführlich ausgeführt und eben vor allem erfüllt in der Liebe des Sohnes, der sein Leben für uns gelassen hat und dann siegreich von den Toten auferstanden ist. Lasst uns untereinander lieben. Einladung zur Bruderliebe, auch Liebe zwischen den Schwestern, zu den Schwestern. Ja, Bruderliebe schließt auch immer die Schwesterliebe ein, auch wenn es nicht immer ausdrücklich genannt wird. Und dann eben auch die Liebe zum Nächsten und sogar die Liebe zu den Feinden. Das ist etwas, was an sich nur im Neuen Testament gibt, im Alten Testament auch schon, aber dann erfüllt in Jesus die Liebe zu den Feinden. Vers 6, und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt, von Anfang an, dass ihr darin lebt. Liebe ist eben keine Übertretung der Gebote Gottes, sondern die Erfüllung des Gesetzes, so wie wir im Römerbrief Kapitel 13 lesen. Wir haben schon mal erwähnt, ich möchte es an der Stelle nochmal zitieren, zumal nicht alle da waren. Eine Stelle, die man oft übersieht, gerade im Römerbrief, wo man ja meint, der Apostel Paulus kämpfe gegen jedes Gesetz. Nein, er kämpft nur gegen die Werke des Gesetzes, die uns nicht erlösen können. Er kämpft aber nicht gegen die Werke, die aus dem Glauben erwachsen, als Frucht des Geistes. Denn diese Werke, die als Frucht des Geistes aus dem rettenden Glauben erwachsen, das ist der Ausweis des Gerettetseins, der Beweis, dass ein Mensch wirklich wiedergeboren ist. Und das steht gerade im Römerbrief, und zwar in Kapitel 13, ab Vers 8, möchte ich hier nochmal zitieren. Da lesen wir, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Eine völlige Parallele hier zum zweiten Johannesbrief wieder, untereinander lieben. Und dann wird es ausgeführt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das alles, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also nicht die Aufhebung, sondern die Erfüllung des Gesetzes. Soweit war das alles positiv, die Liebe wurde betont. Aber jetzt kommt auch die Abgrenzung gegen die Irrlehrer. Denn das ist sehr gefährlich. Und wir können es nur richtig verstehen, wenn wir wissen, Irrlehre ist so gefährlich, dass sie die Gemeinde zerstören würde. Dass sie Seelen vom ewigen Leben abzieht und dass die Menschen ewig verloren gehen und in die Hölle fallen, wenn sie der Irrlehre ihr Herz öffnen. Sie verlieren dann das Heil. Das ist die schreckliche Möglichkeit, aus dem Heil herauszufallen oder gar nicht erst zum Heil zu finden, wenn man auf Irrlehrer hört. Und nur so können wir die Schärfe der folgenden Verse verstehen, die notwendig sind, um der Seelenseligkeit willen. Nun in Vers 7 lesen wir, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Zweierlei lesen wir hier. Wir haben die Bezeichnung gehört, Jesus Christus. Das ist auch schon eine Glaubensaussage. Es heißt nämlich Jesus, der Mensch, der im Leibe der Maria geboren wurde, durch den Heiligen Geist, Jungfrauengeburt. Dieser Mensch ist zugleich der Messias, das heißt nämlich der Christus in einer Person. Er ist der Heilskönig, auf den Israel gewartet hat und heute leider immer noch wartet, die es nicht erkannt haben, ja, dieser Teil der Juden. Aber er ist gekommen, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, gemäß Jesaja 53. Das hat er erfüllt beim ersten Kommen und beim zweiten Kommen wird er Jesaja 2 und andere Stellen erfüllen, dass er regieren wird von Zion aus, von Jerusalem aus. Und das Zweite ist, dieser Jesus Christus, Jesus der Messias, er ist zugleich Gottes Sohn, das haben wir schon gehört, vergleiche 1. Johannes 2, und er ist als dieser ewige Sohn Gottes in Jesus in das Fleisch gekommen, als er Mensch geworden. Und das wird bestritten von den Irrlehrern, damals und auch heute. Damals waren es die Gnostiker, zum Beispiel der Gnostiker Kerinth, ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, er hat gelehrt, dieser Geist hätte sich an Pfingsten in Jesus hineingesenkt und dann hätte er ihn wieder verlassen, das Geistige, dieser Lichtfunke hätte Jesus verlassen vor der Kreuzigung. Sei also nicht ans Kreuz gegangen. Das Kreuz hat praktisch für uns keine Heilsbedeutung und die wirkliche Fleischwerdung und dass Jesus als gesamter Mensch am Kreuz gestorben sei und dass der Geist Gottes auch in ihm war, das wird alles von ihm geleugnet. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist wirklich ins Fleisch gekommen und auch am Kreuz gestorben. Nicht der Vater ist am Kreuz gestorben, auch nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn. Man muss die göttlichen Personen auseinanderhalten. Es ist ein Wesen, aber doch in drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da wird manchmal manches durcheinander geworfen. Am Kreuz ist der Sohn gestorben, nicht der Heilige Geist und auch nicht der Vater. Aber es ist eben nicht nur der Leib des Sohnes gewesen, sondern der Sohn eben als ganzer Mensch und zugleich wahrer Gott als Gottes Sohn. Ich weiß, das ist nicht so einfach zu verstehen, ja? Aber es ist auch nicht unverständlich. Es ist nicht unvernünftig, es übersteigt aber unsere Vernunft. Es ist Gottes Weisheit, dass er seinen Heilsplan so gestaltet hat. Jedenfalls leugnen die Verführer, die Irrlehrer, dass Jesus Christus wirklich ganz Mensch geworden ist. Für sie ist er irgendwo schwebend geblieben oben und am Kreuz ist praktisch nur eine Art Hülle oder äußerer Leib gestorben, aber nicht der Christus oder der Geist, der Sonnengeist, würde Rudolf Steiner heute sagen, eine Art neuer Gnosis. Und das ist der Verführer und der Antichrist. Auf die Frage des Antichristen und seiner Vorläufer bin ich ausführlich in 1. Johannes 2 eingegangen unter der Überschrift Durchschaue die Antichristen. Und nun Vers 8. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Wer auf diese Irrlehren hereinfällt, er steht wirklich in der Gefahr, das Heil zu verlieren. Nein, wir sollen das nicht tun, sondern wir sollen vollen Lohn empfangen. Kann ein Christ Lohn empfangen? Natürlich jetzt nicht im Sinn eines irdischen Gehaltes gemeint, sondern es geht um den ewigen Lohn bei Gott. Natürlich darf ein Christ auch Geld verdienen hier auf der Erde, aber das ist hier an der Stelle nicht gemeint. Es geht um den Lohn, den der Vater uns verheißen hat. Die Krone der Überwinder, die Krone der Märtyrer, die Krone der Glaubensbekenner und so weiter. Wir finden diese wichtige Stelle vom Preisgericht, das nicht identisch ist mit dem jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron, sondern dass die Gläubigen direkt nach der Entrückung erleben dürfen, die ja vor dem Endgericht stattfindet. Wir finden also diese Stelle vom Preisgericht für die Gläubigen, das ist also nur für die Gläubigen wiedergeborenen Christen, in 1. Korinther 3, ab Vers 11. Ist vielleicht manchem auch gar nicht bekannt, diese Stelle, dass es ein Preisgericht gibt, wo wir also auch Lohn erwarten dürfen. Und zwar je nachdem auch, wie wir uns einsetzen in der Reich Gottes Arbeit. Da lesen wir 1. Korinther 3 ab Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, es gibt keine andere Grundlage der Erlösung. Also erlöst werden wir nicht durch unsere Werke. Dieses Missverständnis wird mit diesem Vers sofort abgewiesen. Die Werke können uns nicht retten, aber doch dürfen wir Lohn bekommen. Es gibt wirklich Faule und es gibt eben auch Fleißige im Reich Gottes. Das ist eine Realität. Und so lesen wir weiter ab Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund, also auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk, wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also, nicht jedes Werk wird vor Gott besonders großen Lohn bekommen. Mancher wird nur gerade noch so hindurch gerettet werden. Allerdings ist hier nicht von einem Fegefeuer die Rede, wie es die katholische Kirche behauptet, sondern es heißt wie durchs Feuer hindurch. Es ist ein Vergleich, das heißt gerade noch gerettet. Ja? Ein Trost für solche, die vielleicht nicht so eifrig sind, vielleicht auch nicht eifrig sein können, aber auch wer körperlich nicht viel machen kann, er kann immerhin einen Gebetsdienst tun. Ja? Auch da freut sich der Herr ganz besonders. Es geht nicht um unsere großen Taten, dass wir uns jetzt da loben oder profilieren müssten, sondern es geht um den treuen Dienst in der Reich Gottes Arbeit. Ob es an einer Menschenseele ist, wenn eine Seele durch uns gerettet wird, wie wunderbar schon, vielleicht auch viele oder mehrere Seelen oder dass wir auch praktische Hilfsdienste leisten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Menschen zu dienen und die Liebe Jesu weiterzutragen. Vor allem sollen wir auch in der Lehre Christi bleiben, keine Abstriche machen am Wort Gottes. Und dazu ist ganz wichtig der nächste Vers. Vers 9. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Ohne Jesus Christus keine Verbindung mit Gott. Wer also Jesus wegstreicht und allgemein von Gott redet, der hat auch Gott nicht. Nur durch den Sohn kommen wir zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt der Herr Jesus. Johannes 14,6. Man kann es gar nicht oft genug zitieren. Es ist sicherlich einer der zentralsten Verse in der Bibel. Also wer Jesus nicht hat, hat auch Gott nicht. Nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Auch das haben wir im 1. Johannesbrief gehört. Und was heißt nun, in der Lehre Christi bleibt? Es kann zwei Bedeutungen haben. In der Lehre, die Jesus Christus uns gebracht hat. Und zugleich heißt es auch, in der Lehre, die über Jesus gelehrt wird, von den Aposteln und Propheten und Jüngern. Beides. Jesus selber hat uns gelehrt, in der Bergpredigt etwa, in der Endzeitrede und so weiter. Und auch über ihn wird gelehrt von den Aposteln, die auch schon vor Johannes geschrieben haben, vor allem die Paulusbriefe und so weiter. Und in dieser Lehre Christi, von Christus und über Christus, sollen wir bleiben. Wir sollen da nicht abweichen. Wir haben ja heute Gott sei Dank die Bibel komplett vorliegen. Im ersten Jahrhundert ist sie ja nach und nach entstanden, durch die Briefe, die noch dazu kamen, durch die Offenbarung. Und heute haben wir diese Lehrgrundlage, von der wir nicht abweichen dürfen, wenn wir nicht das Heil verlieren wollen. Und die Bibel, das habe ich schon erklärt, ist zu lesen, die Stellen sind zu lesen in ihrem Wortsinn, so wie es da steht, nichts umdeuten. Und der Zusammenhang macht deutlich, wie es zu verstehen ist und dann auch in der heilsgeschichtlichen Entfaltung. Das kann ich jetzt hier nur kurz erwähnen, ich habe es schon ausführlicher erklärt, die letzten Abende. Aber so liest man die Bibel richtig. Also nicht Stellen aus dem Zusammenhang reißen und umdeuten, sondern so, wie es da steht, was der Zusammenhang uns deutlich macht. Also ein Gleichnis ist als Gleichnis auszulegen und ein Tatsachenbericht als Tatsachenbericht. Das sind grundlegende Auslegungsregeln, dass wir nicht in sektiererische Lehren verfallen. Wer also darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. So warnt uns ja Gottes Wort auch ganz am Ende in Offenbarung 22, dass man nichts hinzufügen und nichts hinwegtun darf. Eine ganz massive Warnung davor, dass man das Wort Gottes verändert. Und es ist auch gegen eine falsche Toleranz gerichtet. Eine falsche, unbiblische Toleranz, dass man alle möglichen Lehren toleriert, nur weil es heute modern ist, weil viele Menschen das so hören wollen. Nein, es gilt darum, das Evangelium unverkürzt und unverfälscht weiterzusagen und nicht da Kompromisse zu schließen, wo es gegen die Seligkeit der Menschen gehen würde, die dadurch verloren gehen, wenn sie nicht mehr die klare Wahrheit, die klare Botschaft von Jesus hören. Auch der Pluralismus, der zum Teil in der Kirche herrscht, ist auch eine große Not, dass zum Beispiel auf Kirchentagen Wahrheit und Lüge, Finsternis und Licht, alles munter nebenher existiert. Deshalb ist die Frage, ob man sich überhaupt dort beteiligen soll, dass man nicht noch mehr Verwirrung hinbringt. Besser ist es, wenn man sagt, da wo so viel Irrlehre geduldet wird, da sollten wir uns als Christen absondern und fernhalten. Und nun kommt ein sehr scharfes Wort, ein sehr, vielleicht zunächst für uns, schwer zu fassendes Wort, wenn jetzt da steht, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Da kommt aber gleich die Begründung. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Zunächst muss man sich das historisch so vorstellen, dass es damals Wanderprediger gab, die Irrlehren verbreitet haben. Es gab biblische Wanderprediger, die die Lehre Christi hatten. Es gab aber auch zum Beispiel Gnostiker. Es gab Manichäer, es gab Doketisten und wie die Sekten alle hießen. Und wenn sie solche Lehren gebracht haben, dann sollte man dem nicht das Haus öffnen und auch vor allem nicht die Hausgemeinde. Man soll diesen Leuten kein Kanzelrecht geben, dass sie dann predigen und die Gemeinden verführen. Und das ist gemeint, wenn hier steht, nehmt ihn nicht ins Haus. Man soll also die Hausversammlung nicht für Irrlehrer öffnen. Man muss die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Und da, wo falsche Lehren sind, muss man sagen, das kann bei uns nicht gelehrt werden. Da musst du dich erst bekehren und die biblische Lehre erkennen, bevor du so etwas verkündigst. Und es gilt natürlich für jeden Verkündiger. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle zugeben, dass unsere Kenntnis Stückwerk ist. Und so sind wir alle dankbar, hoffentlich auch gegenseitig, wenn wir ermahnt werden und korrigiert vom Wort Gottes her, wenn wir etwas falsch sehen. Ich habe schon mehrfach im Leben dazu lernen dürfen und Schritte des Glaubens tun, die mir vorher noch nicht klar waren. Und so hat jeder auch einen geistlichen Wachstumsprozess. Aber das ist etwas anderes, als wenn jetzt jemand reinkommt mit ganz massiven und klaren Irrlehren, wo man ganz klar sagen kann und auf den ersten Blick schon merkt, Das widerspricht aber der Bibel. Wo hast du das her? Ja? Man könnte jetzt die ganzen Sekten nennen, die heute hier herumspuken in der Welt. Zum Beispiel, als es wieder neue Apostel gäbe. Wo steht das in der Bibel? Hier drüben ist so ein Gebäude, ja, die das behaupten. Oder die Zeugen Jehovas, die die Dreieinigkeit Gottes leugnen. Oder die Mormonen, die den Menschen vergöttlichen und Gott als einen höheren Menschen bezeichnen. Und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht die Lehre Christi. Auch nicht in der liberalen Theologie, die Jesus zu einem bloßen Menschen reduziert und die Gottessohnschaft Jesu verleugnet. Und so weiter und so weiter. Also ich werde nachher noch im Anschluss zwei ausführlichere Beispiele bringen, wo das noch deutlicher wird. Jetzt komme ich aber erst zum Ende mit der Auslegung des Briefes. Wir sind schon fast durch. Es ist ein kurzer Brief. Es hat gerade übrigens auf ein Papyrusblatt gepasst, dieser Brief. Und auch der nächste, der dritte Brief. Und das ist jetzt auch das Schlusswort. Das Blatt war voll, das Papyrusblatt war voll. Und jetzt schreibt der Apostel die Schlussworte. Ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen. Nun, Brief und Tinte, nur ein kurzes Wort dazu. Wörtlich steht hier Karte oder Blatt, also ein Papyrusblatt. Das war damals ein Schreibmaterial. Es gab auch Pergament und so weiter, aber hier ist jetzt ein Blatt ausdrücklich genannt. Und diese Tinte, da steht das Wort für schwarz. Es war eine schwarze Tinte, die gewonnen wurde aus Holzkohle, Wasser und Harz. Das wurde vermischt und damit hat man damals im ersten Jahrhundert geschrieben. Eine sehr haltbare Substanz übrigens. Man hat ja heute noch diese Funde, etwa auch aus den Höhlen von Qumran, noch aus alttestamentlicher Zeit sogar, wo also ungeheuer, also unglaublich gut diese Schrift zum Teil noch erhalten ist. Nicht alles natürlich, aber die ganze Jesaja-Rolle zum Beispiel konnte man noch entziffern, ist ausgestellt im Schrein des Buches in Jerusalem. Nun, es sind also Schlussworte, er hätte noch viel zu schreiben. Und er hat es ja auch an anderer Stelle getan, der Apostel Johannes. Im ersten Johannesbrief ist es ja auch ausführlich entfaltet. Und man kann wirklich annehmen, dass der erste Johannesbrief dann auch ein Rundschreiben war an verschiedene Gemeinden, wo die Dinge ausführlicher dargestellt wurden. Aber doch möchte er persönlich kommen. Und so hat er dann natürlich noch mehr Autorität, wenn er Auge in Auge auch die Dinge erklären kann und auch die Irrlehrer abweisen kann und sie zur Rede stellt. Auch der Apostel Paulus hat das mehrfach getan, wo er nach Korinth dann kam und dann die Dinge ja, geklärt hat. Und so schreibt auch der Apostel Johannes, ich hoffe zu euch zu kommen und mündlich, wörtlich steht hier von Mund zu Mund, mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Ja, wie hat er sich gefreut auf die Begegnung, auf das Wiedersehen. Es ist doch noch schöner, wenn man persönlich dann mit den Menschen reden kann. Damals gab es kein Telefon. Telefon ist ein kleiner Ersatz, ja. Ist schon besser als ein Brief vielleicht, wenn man sprechen kann und sich austauscht, gleich eine Antwort hat. Dort musste man eben hinreisen, nicht? Damals. Da gab es das noch nicht. Und umso mehr freute man sich, wenn man dann doch am Ziel war, dieser oft anstrengenden Reise von Ort zu Ort, durch Wüstengebiete, durch Steppen, über Berge, über Meere. Was haben diese Jünger des Herrn alles auf sich genommen? Ein Apostel Paulus, der damals, man kann sagen, die halbe bekannte Welt bereist hat, zu Fuß oder vielleicht auch auf Reittieren, auf Schiff, man weiß nicht genau, wie er es alles überwunden hat, diese Hindernisse, diese Wüsten, Steppen, Berge, beim Meer ist es klar, auf dem Schiff, ja, aber sonst ist er wohl das meiste gewandert. Wanderprediger, ja. Und dann der Abschlussgruß. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Nun möchte ich abschließend zwei Beispiele bringen. Und zwar sind es längere Zitate. Das Thema lautet ja, bleibe in der Lehre Christi. Das erste ist ein Nachruf auf die Frau-Gebetsstunde. Und das zweite ist ein Text von A.W. Tozer über das alte und das neue Kreuz. Beides ist auch als Traktat erschienen. Das möchte ich uns zum Schluss vorlesen. Ich werde auch hier nichts einfügen, damit es Originalzitate bleiben. Wer will, kann es sich auch kopieren. In Gestalt einer Todesanzeige. Hat uns aber viel zu sagen. Und es ist wirklich deutlich, dass man hier, wo es in einer Gemeinde so aussieht, wie es jetzt ich gleich verlesen werde, dass da wirklich man nicht mehr in der Lehre Christi geblieben ist, sondern anderen Geistern Raum eingeräumt hat. Genauso auch bei dem was Tosa über das alte und das neue Kreuz schreibt. Und da geht es ja gerade um das Kreuz, nicht? Wenn man nicht mehr die Menschwerdung Jesu anerkennt und sein Kreuzestod. Das ist zentral auch gegen das Kreuz und die Erlösung am Kreuz gerichtet. Nun aber zunächst der Nachruf auf Frau Gebetsstunde. Nachruf. Nach langem Siechtum starb unsere unvergessliche Frau Gebetsstunde. Aus der Pfarrei Gleichgültigkeit an der Weltlichkeitsstraße. Man muss jedes Wort genau überlegen, ja? Ich lese extra langsam. Sie wurde vor vielen Jahren inmitten einer großen Erweckung geboren. Genährt durch lebendige Zeugnisse und Lobgesänge, wuchs sie zu einer kräftigen Tochter heran. Lange Zeit war sie eines der wichtigsten und tätigsten Mitglieder der Gemeinde, diese Gebetsstunde. Seit etlichen Jahren litt Schwester Gebetsstunde an Knieversteifung, also die Knie nicht mehr gebeugt vor Gott, ja, an deren Folgen sie zunehmend schwächer wurde. Ihre ältere Schwester Bibelstunde war schon längst vor ihr an einem ähnlichen Leiden gestorben. Zwei Spezialärzte, Dr. Gute Werke und Dr. Weltfreund, bemühten sich, die Ursache ihrer Krankheit herauszufinden und Abhilfe zu schaffen. Sie versuchten, die Todkranke durch Organisationsspritzen, Kaffeekränzchen, Tombola und andere neue Methoden zu beleben. Aber nicht einmal der lauteste Blues mit Jazzbegleitung, heute würde man sagen, lauteste Rockmusik oder Techno und so weiter und so fort, ja, schon älterer Text. Aber noch nicht einmal der lauteste Blues mit Jazzbegleitung und dessen nachhaltigem Echo in dem halbleeren modernen Kirchenbau erwirkte irgendwelche Besserung. Das immer heftiger werdende Fernsehfieber raffte die Teure schließlich ganz dahin. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Unglückliche zu viel Unterhaltungslektüre genossen hatte und demgemäß die innere Ernährung fehlte. Das verursachte einen starken Schwund an Buße und Fasten. Ihr Mangel an Glauben und Ehre für Gott führte unaufhaltsam zum Tode. Die Lieblosigkeit der Mitgeschwister hat ihr Ableben noch beschleunigt. Ihre letzten Worte galten nur noch geschäftlichen Anordnungen und Verfahrensfragen. Die feierliche Grabrede hielt Dr. Dr. Theo Logus aus Babel über das Leitwort »Tue Recht und scheue niemand«. Er rühmte die vielen schönen Worte der Entschlafenen und stellte ihre Opferfreudigkeit auf dem Wege zur Entmythologisierung als Vorbild heraus. Ich muss vielleicht erklären, Entmythologisierung war das Programm von Rudolf Bultmann, wo er die ganzen Wunder, Sühnetod Jesu und Auferstehung und Himmelfahrt und Wiederkunft als eine Art Märchen hingestellt hat. Das ist die Entmythologisierung. Weiter aus diesem Nachruf. Ihre irdische Hülle ruht auf dem Friedhof vergangener Herrlichkeit. Die trauernden Hinterbliebenen, Ecclesia leise tritt, Una sancta Oberflächlichkeit, Ökumene Leidensscheu, Laodicea Hoffart und Kinder. Beileidsbesuche unerwünscht. Nachwort. Zum Andenken an die Verblichene bleiben die Kirchentüren in Zukunft am Mittwochabend geschlossen, mit Ausnahme der 3 Wochen, in welcher der Evangeliumstrupp zur Einübung der Theaterstücke zusammenkommt. Wer will, kann sich's kopieren. Ja. Nachher. Jetzt möchte ich aber noch ein Beispiel bringen. Auch dieses Traktat kennen vielleicht manche von der Herold-Schriftenmission. Sehr zu empfehlen von Dr. A.W. Tozer. Er gilt quasi schon fast als Prophet im 20. Jahrhundert, der viele Dinge vorausgesehen hat. Er ist schon lange heimgegangen. Viele Dinge, die heute sich immer mehr erfüllen und man wirklich nicht mehr in der Lehre Christi bleibt. Und hier geht es um das Zentrum, das Kreuz Christi, das völlig umgedeutet wird heute zu einer zu einem Unterhaltungssymbol. Ganz schrecklich. Ja. Ich lese euch einiges daraus vor, nicht alles, aber ich zitiere jetzt, also Tozer. Er schreibt, gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Zwar ähnelt es dem alten Kreuz, nur mit dem Unterschied, dass diese Ähnlichkeit eine imitierte, also nachgeahmte ist und dass es sich dennoch wesentlich von dem alten unterscheidet. Von diesem neuen Kreuz ist eine neue Philosophie auf das Christenleben übergesprungen. Und diese neue Philosophie brachte eine neue evangelistische Methode mit sich, schrieb er schon vor 50 Jahren. Eine neue evangelistische Methode mit sich, eine neue Art der Versammlung und des Predigens. Diese neue Verkündigung gebraucht dieselbe Sprache wie die alte, aber ihr Inhalt ist nicht derselbe und ihr Schwerpunkt ist verschoben worden. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Durch dieses Kreuz verwirklichte sich der Richterspruch, der über dem auf dem Berge Sinai gegebenen Gesetz lag. Das neue Kreuz steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltung. Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen. Nur, dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Betonung liegt noch immer auf Vergnügen. Obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen, erreicht hat. Das neue Kreuz bringt eine neue und völlig unterschiedliche Evangelisationsmethode mit sich. Der Evangelist verlangt keine Absage an das alte Leben, bevor ein neues empfangen werden kann. Er predigt nicht die Kontraste, sondern die Ähnlichkeiten. Er versucht, sich dem öffentlichen Interesse anzupassen, indem er zeigt, dass das Christentum keine unangenehmen Forderungen stellt, sondern dasselbe anbietet wie die Welt, nur auf einem höheren Niveau. Vielleicht darf ich einfügen, ich erinnere mich da an Evangelisationen, die auch über Satellit übertragen wurden, wo Sätze kamen, der Mensch ist wer, er ist von Gott wunderbar geschaffen und ja, du hast in dir was und so, in diese Richtung ging das da. Weiter schreibt Tozer, schon lange bevor es Pro Christ und Willow Creek und Saddleback gab: Das, wonach die sündenverrückte Welt momentan schreit, bietet dieses neue Evangelium nur mit dem Unterschied, dass das religiöse Produkt besser ist. Das neue Kreuz zerbricht den Sünder nicht. Es gibt ihm lediglich eine andere Richtung. Da fehlt der Selbstzerbruch. Billige Bekehrung mit Handheben und so weiter. Es gibt ihm lediglich eine andere Richtung. Es treibt ihn dazu, auf eine saubere und fröhlichere Art zu leben und erhält ihm seine Selbstachtung. Dem Überheblichen sagt das neue Kreuz, komm und setze dich für Christus ein. Dem Egoisten sagt es, komm und rühme dich in dem Herrn. Zu dem Enthusiasten, also zum Schwärmer, sagt es, komm und freue dich an der Botschaft der Gläubigen. Die christliche Botschaft neigt sich also in die Richtung der gegenwärtigen Mode, um sich der Öffentlichkeit anzupassen. Einschub von mir wieder, ich werde nie vergessen, wie Ulrich Parzani beim Christiwelt in einem Schwimmbad war, auf dem 10-Meter-Brett sprang und da evangelisiert und dann runtergesprungen ist ins Wasser und solche Dinge. Ja. Sollte also Interesse wecken. Ich weiß nicht, ob die Apostel auf diese Weise evangelisiert hätten. Ich habe ja nichts gegen Schwimmen, aber jedes Ding zu seiner Zeit. Ja. Es gehört nicht in die Kirche, sowas. Er schreibt weiter, Tozer, der philosophische Beweggrund dieser ganzen Sache mag wohl ein aufrichtiger sein, aber seine Aufrichtigkeit bewahrt ihn nicht davor, falsch zu sein. Er ist falsch, weil er aus der Blindheit herausgeboren wurde. Er schießt vollständig an der Bedeutung des Kreuzes Christi vorbei. Nun wieder zum alten Kreuz. Das alte Kreuz, schreibt Tozer weiter, ist ein Symbol des Todes. Es ist ein Sinnbild für das jähe, schreckliche Ende des Menschen. Der Mann, der zur Zeit der römischen Herrschaft sein Kreuz die Straße hinuntertrug, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam niemals wieder zurück. Er ging nicht hinaus, seinem Leben eine andere Richtung zu geben, sondern es zu beenden. Das Kreuz ging keine Kompromisse ein, milderte nichts, ersparte nichts. Es tötete die Menschen ein für allemal. Das ist allgemein vom Kreuz die Rede aus der Römerzeit. Nicht nur Jesus, Jesus ist ja auferstanden. Aber das Kreuz an sich, ja, war ja ein Hinrichtungssymbol und Instrument in der Römerzeit. Toso schreibt weiter, es versuchte nicht mit seinem Feind auf gutem Fuß zu leben. Es schlug grausam und hart zu. Und wenn es seine Arbeit getan hatte, war der Mann nicht mehr vorhanden, der am Kreuz hing. Und das bedeutet Folgendes nun, wie Toso selber ausführt. Der alte Adam ist zum Tode verurteilt. Da gibt es kein Entrinnen. Gott kann keine Frucht der Sünde gutheißen, wie unschuldig oder sogar schön sie auch in den Augen der Menschen sein mag. Gott zerbricht den Menschen, indem er das Alte in ihm sterben lässt und ihn dann zu einem neuen Leben emporhebt. Ich ergänze, erst dann das neue Leben, ohne Zerbruch kein neues Leben. Das symbolisiert auch die Taufe durch Untertauchen, in der Mensch ganz untergetaucht ist, symbolisiert es seinen Tod und dann steht er auf, symbolisch zum neuen Leben. Nun weiter, Toser, die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern er durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Ich bin gleich am Ende, noch 3-4 Sätze. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung anzupassen. Einschub von mir, ich erinnere mich noch an einen Gemeindetag unter dem Wort, wo dann Damenfußball ablief während dem Gemeindetag und später haben das umbenannt in Gemeindetag unter dem Sport. Am Anfang war ein Fallschirmspringer angeflogen und lauter solche Dinge wurden da als Einlagen gebracht. Anpassung an den Sport. Einschub von mir zu Ende. Also Toser schreibt, wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten. Und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder, schreibt Toser. Und weiter, letzter Abschnitt. Gott bietet das Leben an, aber kein verbessertes altes Leben. Das Leben, welches er uns anbietet, ist das Leben aus dem Tode heraus. Ich erkläre, das alte Adam, ich muss sterben. Zwar wird der Adam immer wieder sich melden, ja, aber er muss sterben und das neue Leben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, kann dann entstehen, erstehen in unserem Leben. Toser wieder, das Leben, welches er uns anbietet, ist das Leben aus dem Tode heraus. Es ist immer ein langer Weg bis zum Kreuz. Wer immer dieses Leben haben will, muss sich unter der Zuchtrute Gottes beugen. Er muss sich selbst ablehnen und dem über ihn gefällten, gerechten Richterspruch Gottes beipflichten. Sich selber ablehnen heißt eben, das, was sündig ist, in mir ablehnen. Es soll nicht heißen, dass wir als Menschen uns jetzt selber verachten müssten und so weiter, aber das, was von diesem sündigen Adams-Ich kommt, das soll wirklich versenkt werden ins Meer der Gnade und Christus in uns soll strahlend ja, in uns das Leben gewinnen und ermöglichen. Aber heute will man leider vom alten Kreuz auch nicht mehr viel hören. Man blendet Themen wie Kreuz, Buße, Gericht Gottes, auch Sünde immer mehr aus, verkündigt nur noch ein Evangelium vom lieben Gott, von Gnade, von Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, alles oberflächliche Pseudo-Evangelien, die sicher auch eine Berechtigung haben, aber nicht, wenn das Zentrum fehlt. Ja? Es werden Dinge anstelle des Zentrums gerückt, die höchstens Nebenthemen sein können und die Folge zum Teil sind, wenn das Zentrum noch da ist. Aber das ist dann wie Füße ohne Kopf. Ja. Da will man irgendwelchen Aktivismus betreiben, die Welt verbessern, aber man hat nicht den lebendigen Gottessohn wirklich erkannt und ernst genommen und angenommen. So schließe ich nochmal, indem ich den Vers 9 zitiere. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, lass uns in deiner Lehre bleiben und nicht abweichen. Lass uns auch die Geister unterscheiden, dass wir nicht verführt werden. Und wenn jemand falsche Lehren bringt, lass uns auch das klar sagen und lass es uns mutig ablehnen, dass das verkündigt wird in unseren Gemeinden. Ja, Herr, es fehlt leider so oft die Gemeindezucht und deshalb sieht es so aus in vielen Kirchen, wie es aussieht. Aber du kannst nur Erneuerung schenken. Fang da bei uns an, Herr. Lass uns Lichter sein in dieser dunklen Welt. Amen.